Hallo allerseits, Andreas und ich melden uns hier mit dem angekündigten Sonderpodcast. Und zwar eine umfangreiche Recherche zum Thema Autobahn GmbH. Und da kann man sagen, Andreas, dass du und dein Team, dein kleines, aber feines Team, ziemlich schockiert gewesen seid, was da alles zum Vorschein gekommen ist. Dein Team bestehend aus einem Wissenschaftler, ein enger, guter Freund von dir, aber eben auch andere Informationszuträger. Ihr alle habt da lange jetzt dran gesessen und wir haben uns jetzt lange überlegt, wie man das Thema überhaupt verständlich vortragen kann. Und in eurem Team sprecht ihr von einer Symphonie, mit der wir es sozusagen jetzt versuchen sollten, in drei Sätzen. Die ersten Gedanken, die wir jetzt äußern, können wir als eine Art Prälud bezeichnen. Und ihr sagt, dass ihr recht schnell erkannt habt bei der Recherche, dass man an vielen Kaninchenbauten vorbeiläuft und jeder Blick hinein den Betrachter fast magisch anzieht. Dann leider aber in ein düsteres Loch mit unendlich vielen Gängen.
Ja, es ist tatsächlich so. Und da kann man sich wirklich verirren und das eigentliche Thema dabei dann wirklich aus den Augen auch verlieren. Das ist uns ein paar Mal passiert. Wir berichten deshalb auch lieber aus einer gewissen Distanz, damit unsere Zuhörer nicht in dieselbe Falle reinstürzen, von der wir auch wirklich bedroht waren. Wir nennen es intern bewusst die Falle. Denn dieses Netzwerk, was wir da entdeckt haben, an Kaninchenbauten, ist aus unserer Sicht absichtlich errichtet worden, ich sage mal, um jeden Verfolger abzuhängen. Und wenn man sich über die aktuellen Zusammenhänge ein Bild machen möchte, dann kann man es sich, wie wir gerade schon gesagt haben, es wie ein riesiges Orchester vorstellen. Es spielen unterschiedliche Instrumente, die jedoch nicht, wie in diesem Fall, den wir hier gerade beschreiben, auf einen gleichen Grundton abgestimmt sind, sondern mathematisch geschickt ausgeklügelt auf unterschiedlichen Grundtönen basieren. So will ich es mal versuchen zu erläutern. Dies hat zur Folge, dass von einem Moment auf den anderen aus der Harmonie in eine kaum erträgliche Disharmonie gewechselt werden kann. Und diese Metapher einer Symphonie ist wohl die treffendste Beschreibung, um das, was wir hier recherchiert haben und uns auch geschockt hat, darzustellen.
Lass uns mal bei diesem Bild bleiben und beginnen wir jetzt mit der Ouvertüre, mit der Eröffnung. Bereits letztes Jahr im Herbst haben wir ja berichtet über die stark zunehmenden Bautätigkeiten auf Deutschlands Autobahnen, lange Staus, viele Menschen völlig genervt. Viele haben auch geschrieben von euch. Und es ist eigentlich umso erstaunlicher, wenn man sich jetzt die momentane wirtschaftliche Situation allgemein anschaut. Damals sind wir auf die Autobahn GmbH gestoßen als Empfänger der Autobahngebühren. Fast so viel wie die GEZ, ARD und ZDF zusammen. Hier sind es 7,6 Milliarden jährlich mit steigender Tendenz. Ja, und dann läuft uns die Autobahn GmbH bei den Recherchen zur Sauerlandlinie, da geht es um die A45, wieder über die Füße. Die Entscheidungsträger dieses Unternehmens haben an einem einzigen Tag ohne Vorwarnung entschieden, dass die Talbrücke Ramede und damit die komplette Autobahn 45 an dieser Stelle dauerhaft gesperrt wird. Du hattest neulich mal in einem Sonderpodcast das Thema aufgegriffen. Ja, und in dieser Region sind jetzt von diesen Maßnahmen zigtausende Menschen betroffen. Das ruhige Leben ist vorbei in ihren Wohnungen und Häusern. Der Wohnwert, das Wohngefühl, ja, man kann sagen, von einem auf den anderen Tag zerstört worden. Die Immobilienpreise sind runtergegangen. Die Immobilien werden immer wertloser. Eine ganze Stadt ist zusammen mit dem kompletten Umland in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das betrifft aber auch hunderte ansässige Unternehmen, viele kleine und mittlere. Die werden und wurden schon in den Ruin getrieben. Und die gesamte Wirtschaftsregion ist dauerhaft gestört. Manche sprechen sogar schon davon, dass sie zerstört ist. Und nicht nur das, als würde es nicht reichen. Die komplette Sauerlandlinie wird klammheimlich beschlossen unter dem Deckmantel der angeblich maroden Talbrücke Ramede, sechsspurig, erweitert. Dafür fallen, nebenbei, komplette Waldstücke zum Opfer. Der Einschnitt in die Natur ist erheblich. Protestaktionen bleiben ungehört.
Ja, und es ist so wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, weil es ist nicht irgendein Standort, sondern der wirtschaftlich stabilste Standort Deutschlands, wo mittelständische Betriebe, die Garanten unserer Wirtschaftsordnung, so hat es Max Weber, der Soziologe, mal beschrieben, wo die dort ansässig sind und die ausgerechnet dort in großen Schwierigkeiten stecken nun. Nun mag es den einen oder anderen geben, der sich die 6 Spuren für eine zukünftig angenehmere Autofahrt gen Süden gut vorstellen kann, aber diesen Zahn können wir wohl ziehen, denn es stellt sich die Frage, ob die neue A45 überhaupt noch dem Privatverkehr, das ist ja in 6 oder 7 Jahren, wenn die fertig ist, zur Verfügung steht, wenn man die Politik für den Individualverkehr analysiert. Das sehen wir ja gerade zur Zeit, wie es regelrecht abgeschafft wird. In jedem Fall wird die Nutzung wohl kaum kostenlos. Und wenn es dann noch einen Anteil an privaten Fahrern überhaupt geben sollte, dann ganz bestimmt nicht mehr unerkannt. Aber dazu kommen wir lieber später nochmal. Ein wichtiger Aspekt ist auch folgender. Die A45 war nie eine überlastete, hochfrequentierte Autobahn, 4-spurig reichte völlig aus. Warum also 6-spurig? Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und auf Basis unserer Recherchen gehen wir jetzt davon aus, dass man eine knapp 300 Kilometer lange Musterautobahn erreichen will, voll digital überwacht, vermutlich für übrigens einen fahrerlosen Lkw-Verkehr ausgerichtet, mit ganz vielen Auflademöglichkeiten für Lkws dann während der Fahrt. Und vermutlich übrigens statisch für LKWs über 40 Tonnen ausgelegt und wie gesagt kostenpflichtig für den Privatverkehr, falls es dann überhaupt noch einen gibt.
Ja, man fragt sich, wie zum Beispiel die Lüdenscheider sich jetzt wehren könnten. Die Frage ist, wäre es denkbar, dass die betroffenen Bürger anfangen aufzubegehren? Also eventuell, indem sie die Umgehungsstraßen sperren oder sich da vielleicht festkleben? Denn das ist ja, glaube ich, jetzt im Moment ein probates politisches Mittel, seine Wünsche durchzusetzen.
Na gut, wir können uns da ja ein Beispiel an Frankreich nehmen, wo die brennenden Autoreifen die Stadtbilder prägen. Allerdings ist gerade Frankreich auch das beste Beispiel dafür, dass jegliche auch noch so massive Bürgerproteste es eben trotzdem nicht geschafft haben, zum Beispiel Macron von seinem Stuhl wegzubewegen. Aber man kann durch großflächige Bürgerproteste schon ein Chaos beschleunigen. Wir sprechen ja immer wieder davon, dass ein Zusammenbruch durch ein Chaos einen tatsächlichen Neuanfang auslösen könnte. Und genau davor hat das System eine gigantische Angst. Das merkt man sehr deutlich. Im Chaos verliert die Macht eventuell nämlich die Kontrolle. Und viele von unseren Zuhörern glauben, ja, wir sind doch schon bereits im Chaos, aber das sehe ich völlig anders. Ich sehe bei den aktuell zwar absurd wirkenden politischen Entscheidungen nicht das Ziel eines Chaos als Ziel, sondern nur eine chaotisch wirkende, hybride quasi Kriegsführung gegen die Bürger, eigentlich nur mit dem Ziel der totalen Kontrolle.
Lass uns mal zurückkommen zum konkreten Fall. Verantwortlich für die Umsetzung dieses aktuellen Zerstörungsprozesses, vor allem eben auch der mittelständischen Unternehmen, ist ja eurer Meinung nach maßgeblich die Autobahn GmbH. Ein Blick mal genauer hinzusehen war euer Anfangsgedanke, aber was ihr dann an Erkenntnissen abgeleitet habt, das lässt euch auch als ganz harte Analysten nicht kalt. Wenn wir jetzt bei der Metapher des Orchesters bleiben, so lass uns mal beginnen mit dem ersten Satz der Symphonie. Die Autobahn GmbH heißt dieser erste Satz.
Gut, legen wir mal los. In kurzen Worten. Die Gesellschaft wurde am 13. September 2018 gegründet. Ab dem 01.01.2021 übernahm dann diese GmbH die vermögensmäßige Verwaltung aller Auto- und Bundesstraßen in Deutschland, dazu die Planung, den Betrieb und die Erhaltung. Früher waren die 16 Bundesländer für die Autobahn zuständig und finanziert hat das Ganze dann der Bund. Also wir halten an der Stelle schon mal fest, die Zuständigkeiten von Bundes- und Landesbehörden wurden einer privaten Gesellschaft zugeschoben. Und die Bundesfördermittel, die vorher vom Bund an die sogenannte Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft, was für ein Wortmonstrum, ebenfalls eine GmbH übrigens des Bundes. Damals sind die dahin geflossen. Die gehen nun statt an diese GmbH an die Autobahn GmbH. Auf gut Deutsch heißt das, der die Kohle abgreift, darf sie nun auch ausgeben. Und dem vorgeschobenen Grund übrigens, weshalb man diese Neuordnung überhaupt gemacht hat, die wollen wir hier gar nicht weiter beleuchten, denn dieser angebliche Grund hebt sich sowieso in Wohlgefallen auf, wenn man näher hinsieht. Das machen wir ja jetzt.
Okay, aber welchen Vorteil hat denn eine GmbH für Staatsorgane? Ich verstehe das nicht so ganz.
Also ich kann hier nur vermuten. Eventuell liegt es daran, dass die staatlichen Institutionen direkt vom Bundesrechnungshof kontrolliert werden. Die sind ein bisschen strenger, weil sie ja auch direkt mit den Steuergeldern jonglieren, also Fremdkapital gewissermaßen. GmbHs sind dagegen kommerzielle Privatunternehmen und werden dann vorrangig von den Finanzämtern geprüft. Wer weiß, vielleicht kann man da besser Einfluss auf die Kontrollorgane nehmen als auf den Bundesrechnungshof.
Also ich finde das Thema übrigens deswegen so spannend, weil die Deutschen ja nun wirklich bekannt dafür sind, dass sie ihr Auto lieben. Und auf den deutschen Autobahnen kann man ja zum Teil auch noch unbegrenzt fahren, was gerade auch hier in Kanada, wenn wir da mit Leuten drüber reden, immer ein ungläubiges Staunen auslöst. Also das heißt, die Deutschen sind ja noch die Autofahrer mit den Autobahnen schlechthin. Und das ist wirklich ein einschneidend veränderndes Thema, was jetzt hier so langsam sich zeigt. Ihr habt zum Beispiel recherchiert, dass die Autobahn GmbH mit sage und schreibe 10.000 Mitarbeitern gestartet ist. Wann war das? 2018. Also vor 5 Jahren sind die gestartet mit 10.000 Mitarbeitern, die man in die neue GmbH geholt hatte. In diesem Jahr sind es 13.000. Damit ist die Autobahn GmbH eine der größten Gesellschaften des Bundes. Jetzt Frage, wo kamen denn aus dem Stand plötzlich 10.000 Leute her?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das Personal hat man aus den zuständigen Landes- und Bundesverwaltungen rekrutiert, wie wir recherchiert haben. Und man hat ja sehr scharfe Schwerter gegen die Staatsdiener. Nach dem Motto, wer sich dem neuen Arbeitsplatz verweigert, der wird abgeordnet. Was nichts anderes heißt als zwangsversetzt. Da sitzt also einer in Düsseldorf an der Kö irgendwo, wunderbar. Und jetzt soll er da irgendwo in ein kleines Dorf, meinetwegen nach Mecklenburg-Vorpommern, abgeordnet werden. Und das ist nichts anderes als diese Zwangsversetzung, die da droht. Und die Geißel des Beamten könnte hier für viele auch mit voller Wucht zugeschlagen haben. Ich wüsste sonst nicht, wo sie die ganzen Leute herhaben sollen.
So, wie soll sich die Autobahn GmbH finanzieren? Es heißt, aus den Einnahmen der Lkw-Maut. Einnahmen für eine sicherlich weiter in Vorbereitung befindliche Pkw-Maut wird den Geldsack wahrscheinlich weiter vollfüllen. Natürlich erhält man zusätzliche Mittel aus dem Bundeshaushalt. Wie auch sonst wollte man wohl 10.000 Mitarbeiter finanzieren, vor allem in der inaktiven Anfangszeit der Autobahn GmbH.
Ja, diese Startphase ist natürlich hochinteressant, weil sie ja noch gar keine eigentlich Einnahmen hat. Aber in diesem Fall ist es ja anders. Also das stimmt und ist ein ganz wichtiger Aspekt. Auch stellt sich hier die Grundsatzfrage, wie man überhaupt die fast 8 Milliarden Euro Autobahngebühren auf eine private GmbH umleiten kann, die eigentlich dem Staat, also den Bürgern, ja direkt zustehen sollte. Also so zumindest sehe ich das. Denken wir an die gigantischen Kosten allein für die Installation von Toll Collect. Das ist schon viele Jahre her. Das hat ja unglaublich viel Geld gekostet, was die vor ein paar Jahren angefallen sind. Das haben die Steuerzahler ja nun bezahlt.
Es sind wirklich sehr bemerkenswerte Vorgänge. Andreas, GmbH steht ja für Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es ist also eine Kapitalgesellschaft, diese Autobahn GmbH. Du sagtest, dass das Unternehmen eigene Rechte und Pflichten besitzt, die durch die Geschäftsführung ausgeübt werden können.
Also ich will gar nicht jetzt auf die verfassungsrechtliche Situation eingehen, warum man überhaupt die Kapitalgesellschaften bildet. Aber eines ist hier besonders wichtig, das hast du gerade gesagt, die beschränkte Haftung. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung haftet ihren Gläubigern gegenüber, nämlich ausschließlich mit dem Gesellschaftsvermögen oder mit ihrem Stammkapital.
Und wie hoch ist das Stammkapital der Autobahn GmbH?
Ja, das ist ein wirklich bedenklicher Wert. Diese GmbH ist mit dem Minimum von 25.000 Euro installiert worden. Ja, liebe Hörer, ihr habt da ganz richtig gehört. Ein Unternehmen, das über Einnahmen von an die 10 Milliarden Euro, das sind die Autobahngebühren plus eben halt die Staatszuschüsse, und über 10.000 Mitarbeiter verfügt, das zuständig ist für den Autobahn, den Bundesstraßen und den Brückenbau. Und die verfügen über eine Haftungsgrenze insgesamt von 25.000 Euro. Das ist eine Größenordnung, die ich eher einer mexikanischen Würfelbude zuordnen würde.
Aber Andreas, man kann doch das Stammkapital erhöhen. Klar. Seid ihr sicher, dass das nicht gemacht wurde?
Ganz sicher sind wir da. Und ich weiß ja selber, ich hatte diverse GmbHs und AGs und da hatten wir keine mit 25.000. Die waren alle höher. Aber natürlich kann man das machen, ist aber nicht getan.
Was könnte denn der Grund sein?
Ich weiß es gar nicht mal. Ich habe so das Gefühl, da denkt gar keiner mehr wirklich mit. Weil selbst wenn sie es jetzt auf 100.000 erhöhen würden, dann wären bei diesem Volumen immer noch eine viel zu kleine Summe wäre dann dafür da. Aber nochmal, es handelt sich ja eigentlich auch um einen Vorgang des Bundes. Also das kann man schwer einschätzen.
So, also wir machen mal weiter. Zweiter Satz des spielenden Orchesters. Da geht es um die verantwortlichen Geschäftsführer, die ja die Gesellschaft auch nach außen hin vertreten. Die sind also verantwortlich für den Betrieb der GmbH.
Gut, die ersten beiden Gesellschafter, die man für und in der Gründungsphase eingestellt hatte, die können wir an dieser Stelle vernachlässigen. Denn interessant wird es erst mit dem Zeitpunkt, in dem das operative Geschäft der Gesellschaft begonnen hat. Und aus den Medien konnte man erfahren, dass die Suche nach den Geschäftsführern für diese Gesellschaft schwierig war. Schaut man sich dann allerdings die Personen an, die es dann geworden sind, dann ist diese Aussage wirklich schwer vermittelbar. Also da haben wir uns nur noch gewundert. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz vorausschicken, dass die Recherche zumindest bezüglich zweier dieser Personen, der Führenden, äußerst schwierig und wirklich undurchsichtig war. Findet man ja bei Google und Wikipedia eigentlich so ziemlich alles, was so im Leben einer Person der Öffentlichkeit passiert. Da war hier so gut wie nichts zu finden und für uns hat sich der Verdacht aufgedrängt, es könnte sein, wie in vielen anderen Fällen, dass hier Daten auch rechtzeitig von Personen gelöscht worden sind.
Ja, jetzt wollen wir mal zu einigen davon, also aus dieser Gruppe kommen. Und gestern habt ihr ja noch einiges an die Oberfläche gebracht, wie du mir ganz kurz noch berichtet hattest.
Ja, also nehmen wir mal den aktuellen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Der heißt Stefan Krenz. Da findet man wenig drüber. Der müsste so um die 1966 rum geboren sein, hat ein Studium als Wirtschaftsingenieur 1993 beendet. Danach hat er für 2 Jahre bei einer amerikanischen Unternehmensberatungsgesellschaft als Einstiegsjob gearbeitet. Man könnte auch sagen, ist dort für seine zukünftige Tätigkeit vorbereitet worden. Von da ab geht es dann steil nach oben. Bombardier Transportation heißt sein neuer Arbeitgeber. Und Krenz steigt dort in wenigen Jahren vom Direktor der Buchhaltung auf, dann zum Vizedirektor im Auftragswesen und von dort aus zum Vizedirektor des Verkaufs und letztlich zum Geschäftsleiter des gesamten deutschen und skandinavischen Teils vom Bombardier Transportation. Das Letztere war ab 2007, da war er rund 40 Jahre alt geschätzt. An dieser Stelle könnte man sagen, eine fast unvorstellbare, steile Karriere eines äußerst fähigen Managers, wenn die Sache nicht einen kleinen Haken hätte. Unsere Recherchen haben nämlich ergeben, dass Bombardier zum Eintrittszeitpunkt von Stefan Krenz in die Geschäftsleitung auf einem nicht mehr zu rettenden absteigenden Ast war. Erhebliche Verluste durch weltweite Fehlkonstruktionen, damit verbunden kaum überschaubare Garantieforderungen und eine Haufen an Daten von Fehlmanagement haben wir gefunden. Und Stefan Krenz könnte da als jugendliche Marionette gedient haben, die den Untergang dann abwickelte.
Ja, oder auch vielleicht als Chance, das Ganze wieder aufzubauen. Auf jeden Fall ist das, was du hier sagst, ziemlich hart. Wobei man sagen könnte, dass die Fakten seiner Karriere und die auf deiner Meinung beruhende Interpretation hier unterschieden werden müssten.
Das stimmt natürlich, aber gehen wir mal ein bisschen weiter. 2011 begann Krenz seine Aufgabe bei der Jet Aviation. Nach dem Motto, wer Straßenbahn kann, der kann auch Flugzeuge. Hier war er dann als Vizegeschäftsführer verantwortlich für die Wartung von Flugzeugen dann am Standort Basel, nur für einige Monate. Dann ging es 2012 weiter zu Interlux Berlin, das ist eine Forschungsgesellschaft und mir kommt das Ganze vor wie eine Art Warteposition für Krenz. Und dann ging es ja auch zügig weiter, denn 2 Jahre später, 2014, ging er nach Abellio Deutschland und Krenz wurde Geschäftsführer. Also wieder zurück zum Schienenverkehr. Und hier ist Krenz dann verantwortlich für einen recht kleinen Verkehrsbetrieb, die Schienenverkehr dann betreibt. Aber interessant ist hier, 2021 geht Abellio Deutschland wieder pleite. Danach kam es dann zur Berufung von Stefan Krenz zum Hauptgeschäftsführer der Autobahn GmbH. Die Frage, ob es eine Erlösung gewesen ist oder eine Karma-Folge von einer Solvenz in die nächste, wir werden es sehen. Jetzt ist rausgekommen, dass sein Nachfolger bereits feststeht, das ist Stefan Birkner, einer aus dem Robert-Habeck-Clan. Genauer ausgedrückt ist das der Schwager von Habeck.
Ich glaube es manchmal nicht mehr. Also der hat ja eine richtig große Familie, der Robert Habeck, der Superminister. Also die Aussagen sind ja schon deutlich. Ich kenne dich sonst auch so nicht, Andreas, dass du das so auf den Punkt bringst. Also du bringst vieles auf den Punkt, aber du bist dann bei Personen und Aussagen schon ein bisschen vorsichtiger. Aber du beschreibst ja hier eigentlich auch nur die Karriere eines Managers, der einen Großbetrieb des Bundes steuert und zufälligerweise eben der Schwager von Robert Habeck ist. Es gibt aber noch weitere Personen. Da ist eine Frau, die ihr euch ein bisschen näher angeschaut habt.
Ja, ist auch eine interessante Person und die heißt Anne Rittmann. Auch nicht viel darüber zu finden. Seit 2019 ist sie die Geschäftsführerin für Finanzen bei der Autobahn GmbH. Auch bei ihr können wir über Herkunft und Alter nur richtig spekulieren, denn ihre Karriere läuft jedoch ähnlich steil wie die von Krenz, vielleicht sogar noch steiler. Ihre 3-jährige betriebswirtschaftliche Ausbildung hat sie übrigens praxisbezogen gemacht in einer Art dualen Ausbildung bei IBM und der Berufsakademie in Stuttgart. Ehrlich gesagt, für eine Führungsposition in einem solchen Großunternehmen wie der Autobahn AG, da ist die Ausbildung natürlich grundsätzlich sehr genau zu checken, denn die gigantische Detailarchitektur in einem solchen Konzern ist extrem komplex und muss verstanden werden. Ich hoffe, das hat man gemacht. Weil die Ausbildung zeigt es erst einmal noch nicht. Anne Rittmann dürfte etwa um die 1970 geboren sein. Ihre Anfangsstelle bestreitet sie in Berlin bei der Treuhand. Und von dort geht es zur Gesellschaft für Systemforschung und Dienstleistung im Gesundheitswesen. Und diese Gesellschaft, die verwaltet Vermögen und führt Forschungs- und Beratungsleistungen im Gesundheitswesen durch. Rittmann bleibt hier über 10 Jahre und wird hier kaufmännische Geschäftsführerin. Guckt man sich das Leistungspaket dieser Firma aber genauer an, kann man erkennen, in welche Richtung die Tätigkeit von Rittmann gegangen ist. Der gläserne Patient. Und genau das setzt sich in ihren Folgebeschäftigungen im großen Stil bei Siemens und bei Cerner, das ist also heute Oracle, fort. Fragt man sich, was jemand aus dem Gesundheitswesen, der nun bei der Autobahn GmbH zu suchen hat, dann könnte es genau das sein. Kontrolle. Der gläserne Patient oder der gläserne Autofahrer. Die Erfahrungen könnten da nützlich sein. Alle Infrastrukturmaßnahmen sind bereits vorhanden. Jedes Fahrzeug, jeder Fahrer kann nahezu ständig und überall überwacht werden. Es geht eventuell nur noch um die Digitalisierung und die Verarbeitung. Und für so etwas ist Anne Rittmann offenbar ausgebildet.
Tja, das würde ja heißen, dass sie eine Expertin ist, um die Menschen zu überwachen und zu kontrollieren. Und das System ist ja das Gleiche. Also eure Recherchen und Bewertungen, das sehe ich ja immer wieder, zeigen einiges, was jetzt so nicht bekannt ist und wo man, wenn man das jetzt so lesen würde, vielleicht auch einfach drüber lesen würde, wenn man nicht ein bisschen detaillierter hineinschaut.
Ja, es tut mir auch leid, dass ich ein wenig ausführen oder ausführlich wirken mag, aber real gesehen kommt es mir vor wie ein Krimi, wenn man was davon versteht. Aber ich möchte auch deutlich sagen, dass ich es deshalb so wichtig finde, Details zu kennen, weil es um eine Firma geht, die gigantische Einnahmen zur Verfügung hat, die aus meiner Sicht den Bürgern zufließen sollte, also den primären Staatsorganen. Und mich erinnert das Ganze an die vielen Autobahnen übrigens selbst, die mittlerweile ja auch, wie wir wissen, schleichend an Privatfirmen verscherbelt wurden, die aber dann auf Kosten der deutschen Steuerzahler ja irgendwann mal errichtet worden sind. Das ist quasi so ein Entzug von Bürgervermögen.
Mich erinnert das an die Telekom-Aktie und auch an die Bahn und so weiter. Das sind ja ganz offenbar ähnliche Prozesse. Kann ich alles nachvollziehen? Und da ist nämlich jetzt noch einer, den ihr ein bisschen näher euch angeschaut habt, nämlich der Geschäftsführer für Personal bei der Autobahn GmbH.
Ja, das ist der letzte jetzt im Bunde und der heißt Gunther Adler, ehemaliger Staatssekretär. Und jetzt wird es ein ganz heißes Thema. Er ist nämlich kein Unbekannter, wie wir gleich erfahren. Zumindest alle, die sich erinnern, sollten sich einmal fragen, ob Adler wirklich zufällig an den Platz gekommen ist oder ob die Ereignisse, die dazu geführt haben, nicht doch Teil einer intelligenten Orchestrierung unserer Dirigenten im Hintergrund sein könnten. Erinnern wir uns daran, dass von einem Moment auf den anderen Disharmonien geschaffen werden können, um dann genauso schnell wieder in die Harmonie zurückzuführen. Ich habe mich längst von der Vorstellung übrigens verabschiedet, dass irgendetwas in diesem Orchester zufällig passiert. Nur der Dirigent entscheidet, ob ein Flötist nun auch einmal auf die Pauke hauen kann. Also den Musiker, der zur Pauke stolpert und dann einfach mal draufhaut, den gibt's einfach nicht. Am 18. September 2018, da wurde bekannt, dass der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, interessant, wer da jetzt alles mit reinkommt, Hans-Georg Maaßen, abgesetzt und als Staatssekretär ins Innenministerium versetzt werden sollte. Der damalige Innenminister Horst Seehofer, der war dafür verantwortlich. Nun kann die Zahl der Staatssekretäre aber nicht beliebig erhöht werden. Wenn einer kommt, dann muss ein anderer gehen. Und Gunther Adler wurde in dieser Zeit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Und wir schätzen seine Pensionsbezüge, die haben wir grob geschätzt, bei ungefähr 400.000 Euro im Jahr. Also da lässt sich eine vorzeitige Aufgabe des Jobs schon relativ gut verkraften. Ob Maaßen von diesem eventuellen zusammenhängenden Vorgang eine Ahnung hatte, das können wir nicht sagen. Ich vermute eher nicht. Wäre ich aber er, würde ich wahrscheinlich an dieser Stelle die damalige Zeit Revue passieren lassen, um zu erkennen, welche Strippen wie, wo und wann gezogen wurden. Denn das hat ja doch eine große Dimension. Dass Adler jetzt zu seinen Bezügen als Pensionierter, also eventuell nun zusätzlich noch ein stolzes Geschäftsführergehalt bezieht, das liegt nur in der Vermutung, das können wir nicht garantieren. Nur nebenbei bemerkt, kann man aus solchen Vorgängen dieser Art ableiten, dass auch Hans-Georg Maaßen nicht etwa für ein bisschen Kleingeld seinen Präsidentenstuhl hat räumen musste. Also hier werden immerhin enorme Steuergelder verwendet oder auch verschwendet.
Ja, ich muss ehrlich sagen, mir wäre lieber gewesen, Maaßen wäre da geblieben noch eine Weile. Ja. Denn der hat immer wieder sehr offene Aussagen zu verschiedenen Themen Deutschlands gemacht. Wie zum Beispiel seine Warnungen vor kriminellen Zuwanderern, die sich da einfach unter die Leute mischen, die da als Flüchtlinge ins Land gekommen sind. Aber kurze Zeit später musste er dann auch den Stuhl räumen. Andreas, viele Aussagen von Herrn Maaßen schätzt du, und darum geht es jetzt auch nicht. Du hast gestern gesagt, bei einer ähnlichen Frage, die ich dir gestellt hatte, dass du gar keine Person diskreditierst, sondern mit diesen Forschungen das System beschreibst, welches diese Dinge möglich macht. Aber was du hier darstellst, ist ja auch mit tiefen Griffen in die Staatskasse verbunden. Deswegen sollte es auch die Menschen interessieren, denn diese Pensionen und Abfindungen, die werden ja nun mal von den Steuerzahlern bezahlt. Also ich denke mal, das ist auch ein weiterer Punkt, wo man hineinleuchten müsste, noch intensiver. Jetzt lass uns mal zu dem dritten Satz, zu dem letzten Satz dieser spannenden Recherche der Autobahn GmbH kommen.
Also da wird es jetzt mal ein bisschen in den Rückblick. Was haben Sie denn so gebracht und wie werden sie bewertet? Bereits im September 2020 hat der Aufsichtsrat der Autobahn GmbH den Geschäftsführern schon 2 Jahre nach Gründung die Entlastung verweigert. Warum? Es wurden schwere Mängel festgestellt. Anne Redmann, Stefan Krenz und Gunter Adler, alle Geschäftsführer, die wir gerade besprochen haben, sind gerügt worden, weil Sonderprüfer nämlich festgestellt haben, dass alle drei überhöhte Gehälter beziehen. Aha. Die drei Geschäftsführer haben sich darüber hinaus noch externe Berater an ihre Seite gestellt. Die Kosten dafür lagen bei 100 Millionen Euro. Da fragt man sich, wozu haben sie Geschäftsführer, wenn sie dann auch noch Berater dazu holen? Ist es wirklich komisch. Bundestagsabgeordnete werfen dem zuständigen Verkehrsministerium übrigens vor, den Überblick über die Beraterschar sowieso schon längst verloren zu haben. Und ferner gibt es dann den Vorwurf der Steuerverschwendung, der im Raum steht. Das ist also die erste kleine Zwischenbilanz dieser GmbH.
Okay, aber was würdest du denn jetzt folgern nach diesen Zusammenhängen, die du hier geschildert hast? Du sprichst immer wieder von einer Zerstörung der funktionierenden Wirtschaft, die man mit derartigen Sonder-GmbHs regelrecht steuern könnte, wie wir an der Sperrung der Sauerlandlinie ja erkennen können. Gibt es denn jetzt hier einen Schlussakkord, den du bringen kannst? Vielleicht auch mit einer etwas förderlichen Aussicht?
Ja, mit Sicherheit. Also wir können es erst einmal kurz zusammenfassen. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sprich eine GmbH, mit minimalster Haftungsgrenze von 25.000 Euro, die übernimmt die vermögensmäßige Verwaltung aller Auto- und Bundesstraßen in Deutschland. Dazu die Planung, die Erhaltung und den Betrieb. Beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter, hat Einnahmen von an die 10 Milliarden Euro im Jahr und erhält also Mittel aus dem Bundeshaushalt eben in Milliardenhöhe. Diese Gesellschaft wird von 3 Geschäftsführern, die vieles in ihrer beruflichen Karriere bewiesen haben mögen, aber aus meiner Sicht jetzt nicht gerade hervorstechen, dass sie für diese hohen Ämter geeignet wären. All dieses scheint mir irgendwie verdeckt abzulaufen und ist zufälligerweise in der Zeit der Migrantenkrise vorbereitet worden und mit dem Beginn von Pandemie und Lockdowns dann durchgesetzt worden. Ich sehe anhand der Ergebnisse allein am Beispiel Lüdenscheid, und das ist ja nur ein Beispiel, wie man den Bürgern schlichtweg die Butter vom Brot nimmt. Es scheint mir, als ob eine Gruppe von Hasardeuren hier unbemerkt ihr Spiel spielen. Und das ist meine persönliche Meinung, das ist mir ganz wichtig. Die Menschen in Lüdenscheid, die tun mir auch wirklich leid, auch die betroffenen Unternehmen. Aber nun zur förderlichen Aussicht. Ich sehe die Chance, dass sich die Menschen diesen Strukturen bewusst werden, immer mehr. Dazu dient eventuell auch dieser kleine Sonderpodcast hier, den wir gerade aufnehmen, mit dem wir in der Symphonie des Systems vielleicht gerade mal eine Taste auf dem Piano des großen Orchesters leicht angeschlagen haben. Und selbst da muss man schon ganz genau hinhören, um einen leisen Ton überhaupt zu vernehmen.
Mich hat am meisten geschockt an diesem Thema die Kontrolle der gläserne Autofahrer. Das führerlose Auto, was ja alles in naher Zukunft tatsächlich geplant ist, und wie gruselig diese Bilder dann sein werden, wenn diese Autos über die Autobahnen der Autobahn GmbH dahin rauschen. Jetzt hoffen wir trotzdem, dass dieser leise Ton Resonanz findet und sich im Echo verstärkt und dafür sorgen möge, dass eine gewissenhafte Entwicklung irgendwann diese Erde wieder auf eine gesunde Spur führen möge, Andreas. Das ist so mein philosophischer Wunsch, aber ich bin gleichzeitig auch davon überzeugt, dass es besser wird. Allerdings erstmal wird das Licht am Ende des Tunnels vielleicht doch die entgegenkommende Lokomotive sein.
Ja, es wirkt zumindest so, aber ich gehe auch davon aus, es liegt an den Menschen. Und die Menschen werden irgendwann sagen, okay, jetzt reicht's, die Schweigespirale ist gebrochen. Das ist die Chance, die wir haben, aus meiner Sicht. Und das sollte jetzt vor allem erst einmal nur die Analyse sein dieser Autobahn GmbH, die ja enorme Verantwortungen trägt und auch enorme Schäden verursachen kann.
Die könnten ja auch einfach mal alles dicht machen, wenn Lockdown ist und so, ne?
Ja, natürlich können die das.
Was sollen die Menschen jetzt tun? Was können sie tun?
Nach wie vor eben in der Lage zu bleiben, sich dem Licht zuzuwenden. Nach wie vor, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen als das Manöver des letzten Augenblicks, als ob mir sonst nichts einfällt, aber das ist die ganz wichtige Voraussetzung. In dem Moment, wenn wir wieder in die Schöpfungsgesetze im Rahmen des Gewissens, nämlich das Wissen über die Gesetze, das ist ja das Gewissen, zurückkommen, dann werden wir uns richtig fokussieren, richtig aufstellen und es wird ein Neuanfang kommen. Und dieser Neuanfang bedeutet, dass das Alte erst einmal zusammenbrechen muss. Und diese Beschleunigung, die jetzt kommt, die ist ja unterm Strich gesehen nicht wirklich destruktiv, sondern sogar förderlich zu bewerten. Denn sonst wird einfach nur auf ein altes, kaputtes System eine Neujustierung gemacht. Das ist falsch. Es muss komplett neu werden. Insofern ist es eine Beschreibung eines Umbruchs der Menschheit und das steht vor uns. Und unterm Strich gesehen wird das Licht am Horizont weiter da sein. Für alle, wenn sie wollen.
Also, der steht nicht vor uns. Wir stehen direkt drin in diesem Umbruch. Wir haben ja auch schon ein Stück des Weges hinter uns. Und viele von euch, die ihr da draußen regelmäßig zuhört, die bleiben bei sich. Und das ist das, was wir tun müssen. Wir danken euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Andreas, danke dir und deinem Team für diese Recherche. Und wir hören uns mit unserem regulären Podcast Stabil durch den Wandel übermorgen am Freitag. Ciao.
Tschüss.